Denn Feminismus bedeutet ja einfach nur, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind und da ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Und deswegen kann ich überhaupt nicht verstehen, wenn irgendjemand sagt, ich bin kein Feminist oder keine Feministin und natürlich spiele ich mit diesem Teilzeitfeminismus-Wort, aber im Herzen würde ich mich absolut als Feministin bezeichnen. Und mir geht es einfach nur darum, dass wir alle die gleichen Rechte haben, die gleichen Chancen und deswegen, ja, das ist eigentlich schon alles. Und deswegen verstehe ich diesen Wind immer gar nicht, der darum gemacht wird.
In diesem Podcast geht es um Menschen und ihre spannenden Geschichten. Es sind Geschichten, die dein Leben verändern können. Hol die Inspiration von tollen Persönlichkeiten, die so sind wie du und ich. Hör auf deine innere Stimme, hör auf dein Herz und bleib dran. Deine Anna.
Hallo du da draußen. Danke, 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 dass du auch heute wieder dabei bist. Danke für die netten Nachrichten, die mich immer wieder erreichen und die tollen Bewertungen für dieses Herzensprojekt hier. Einfach danke. Heute ist ein besonderer Tag, dein besonderer Gast bzw. Gästin in diesem Fall. Ein besonderes und auch für mich sehr, sehr wichtiges Thema. Ich begrüße in meinem heutigen Podcast Heike Kleen. Herzlich willkommen, Heike. Danke, 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 dass du Zeit gefunden hast bei deinem vollen Terminkalender.
Ach, so schlimm ist diese Woche nicht. Hallo.
Hallo. Heike Kleen, ich erzähle jetzt ein bisschen was über dich. Heike Kleen ist vieles. Sie ist Journalistin, Schriftstellerin. Gleichzeitig ist Heike Ehefrau und Mutter von 2 Kindern. Aufmerksam wurde ich auf Heike durch ihr wundervolles Buch, welches im Jahr 2021 erschien. Das Buch trägt den tollen Titel Geständnis einer Teilzeitfeministin. Ich zitiere einen Satz aus Heikes Buch, damit wir direkt starten können. Der bringt es einfach auf den Punkt aus dem ganzen Buch. Also es war einer der Sätze, den ich mir besonders gut behalten habe. Und zwar, es wird Zeit herauszufinden, wieso ich als Feministin in den Kreissaal ging und als Hausfrau und Mutter wieder da rauskam. Ja. So, Heike, da sind wir schon direkt am Start. Was ist da passiert?
Ja, also das ist eigentlich ein Satz, den hat der Schriftsteller und Arzt Jakob Hein mal gesagt, dass also in Deutschland es immer noch so ist, dass die Paare gleichberechtigt in den Kreissaal gehen und irgendwie als 50er-Jahre-Paar wieder rauskommen. Das ist in keinem Land stimmt nicht, aber es ist, in keinem europäischen Land so schlimm wie bei uns, dass wir sagen, ja klar, wir sind total gleichberechtigt und wir verdienen gleich viel und alles ist super und dann kriegen wir ein Kind und dann geht das bestimmt alles genauso weiter und das funktioniert halt nicht. Und es ist einfach so, dass Frauen hauptsächlich danach erstmal die längere Elternzeit nehmen, dann in Teilzeit gehen und auch 10 Jahre später immer noch deutlich weniger verdienen als vor dem Kind. Und da gibt es so Statistiken, die zeigen, dass Deutschland da einfach ganz weit hinten ist. Und mich regen diese ganzen Sachen natürlich wahnsinnig auf. Ich rege mich auf über die Rentenungerechtigkeit, dass Frauen als Rentnerin deutlich weniger Geld haben als Männer, dass Frauen viel länger Elternzeit machen und deswegen im Beruf Nachteile haben, dass sie weniger verdienen. Das regt mich wahnsinnig auf und gleichzeitig gucke ich mir dann mein Leben mal ganz ehrlich an und sage, jo, du machst das ja auch nicht besser. Und da habe ich gedacht, da muss ich jetzt doch mal hinterfragen. Ich habe nämlich mal erwischt bei so einem Satz, wo ich zu meiner Freundin sagte, mein Mann ist ja selbstständig, deswegen kann er zu Hause einfach nicht ganz so viel machen. Und da sagte meine Freundin, ja, aber du bist doch auch selbstständig. Da habe ich gesagt, ja, damit ich zu Hause mehr machen kann. Und da habe ich gemerkt, dass ich mich in einem ziemlichen Irrsinn befinde. Und da habe ich gedacht, da muss ich dem mal so ein bisschen auf den Grund gehen und rausfinden, wie bin ich denn da eigentlich gelandet? Warum lebe ich anders, als ich mir das eigentlich ursprünglich vorgestellt habe?
Verstanden. Das bedeutet, du hattest eine bestimmte Vorstellung von deinem Leben als berufstätige Journalistin vielleicht, genau, also erfolgreich.
Ja. Ich habe mir das total leicht vorgestellt. Klar, ich habe so mit Anfang 20, so am Anfang des Studiums, habe ich gedacht, ja klar, ich studiere und dann habe ich irgendeinen tollen Job und dann kriege ich auch bestimmt irgendwann mal Kinder und dann gehen die halt in die Kita und dann ist doch alles so wie immer. So habe ich das gedacht. Und ich habe auch immer so, als ich ganz viel gearbeitet habe und meine Kolleginnen schon Kinder hatten, habe ich denen immer so hinterhergerufen, so schönen Feierabend, wenn die um 3 gingen, weil ich so dachte, jetzt haben die ja frei. Ich wusste ja als Nichtmutter überhaupt nicht, dass der ganze Irrsinn da erst anfängt, dass du dann über Spielplätze hoppst und dir den Hintern abfrierst und matschige Kastanien sammelst und dieses ganze Zu-Bett-Geh-Prozedere noch vor dir hast und so weiter. Das wusste ich ja alles nicht. Und ich dachte, und wenn ich morgens irgendwie um 10 ins Büro gestolpert bin, so im Journalismus fängt das ja immer alles spät an, habe ich auch gedacht, ja klar, und die anderen ja, haben halt vorher ihre Kinder weggebracht, aber was die alles schon hinter sich hatten mit Matschhosen suchen und Kakao aufwischen und Gezeter und zur Kita hetzen und dieses ganze Leben auf der Überholspur, diese 2 Leben in einer Hand zu halten oder zu jonglieren in beiden Händen, das hatte ich so nicht auf dem Zettel. Und das habe ich erst begriffen, als ich Mutter war, wie schwer es ist, sowohl doch irgendwie so zu arbeiten, dass es dem eigenen Anspruch gerecht wird und dass es Spaß macht und dass es anspruchsvoll ist und aber auch gleichzeitig sich um diese Kinder zu kümmern, die man ja auch so wahnsinnig liebt. Also man ist ja auch nicht so, dass man sagt, so, jetzt gebe ich die mal ab, dann hole ich die um 20 Uhr wieder ab. Keine Kita hat so lange geöffnet, klar. Und dann läuft das irgendwie, geht ja auch nicht. Will man ja auch gar nicht. Man will ja auch für seine Kinder da sein, aber man will auch gerne arbeiten. Und diese Ambivalenz, die beschäftigt mich bis heute.
Ganz genau. Heike, also ich habe dich ja zum Podcast eingeladen. Ich bin sehr dankbar, dass du hier bist, weil ich dein tolles Buch verschlungen habe innerhalb ein paar Tage. Habe ich dir schon erzählt. Und unabhängig von unserem Podcast, das ist eine sehr sehr große Empfehlung meinerseits für dieses Buch, aber da kommen wir noch zu. Bevor wir jetzt noch mehr ins Detail einsteigen, deines Lebens, weil um dich geht es ja heute, erzählst du uns so ein bisschen vielleicht deine Hintergründe, also beruflicher Hintergründe. Wo kommst du her und was, ja genau, was warst du vor deinem Dasein als Mutter und Hausfrau sozusagen? Oder Teilzeit, ja, Hausfrau. So.
Ein, ja. Mensch. Ich war ein, ja. Mensch.
Was soll das?
Jetzt setze ich die Reste zusammen. Nein, so schlimm ist das nicht. Ich mache das ja auch mit viel Humor und ich liebe auch mein Leben absolut. Und jetzt muss ich sagen, jetzt wo die Kinder größer werden, sehe ich auch vieles nochmal wieder anders. Aber ich bin in Ostfriesland aufgewachsen, einem winzigen Dorf, in dem wirklich in Anführungszeichen die Welt noch in Ordnung war. Das Patriarchat hat gelebt und die Frauen waren einfach die Frau von und haben so gut wie nie gearbeitet und die Männer hatten die interessanten Berufe, beziehungsweise auch nicht so interessant, also denen gehörten die Höfe und die Geschäfte und da bin ich sozialisiert worden und so einen klassischen Lehrerhaushalt, möchte ich mal sagen. Das verstehen jetzt auch schon viele, die auch aus Lehrerhaushalten stammen, sage ich jetzt auch mal an dieser Stelle nichts für Zuhörer, auch abendfüllend. Und dann habe ich Germanistik und Politikwissenschaften studiert nach dem Abitur und habe angefangen, in der Talkshow-Branche zu arbeiten. Mich haben Talkshows schon immer irgendwie interessiert. Sie waren damals in Ostfriesland so das Tor zur Welt, wenn freitagsabends so 8:45 oder in der Talkshow geguckt wurde. Das fand ich immer spannend. Da saßen so Menschen, die so ganz anders waren als das, was ich bisher kannte. Und habe dann später gedacht, Mensch, so in dieser ganzen Medienwelt zu arbeiten, ist doch interessant. Habe dann Praktikum beim NDR gemacht, dann hospitiert bei Boulevard Bio in Köln. Die Älteren der ZuhörerInnen werden die Sendung noch kennen. Dann war ich viele Jahre Redakteurin bei Johannes B. Kerner. Dann habe ich mich sozusagen hochgearbeitet bis hin zur stellvertretenden Redaktionsleitung, also wie ich rund um die Uhr gearbeitet bin, total in dieser Arbeit aufgegangen. Rückblickend kann ich darüber den Kopf schütteln, wie ich da mein Leben auch verbracht habe, aber ich fand das wahnsinnig wichtig und toll und es war auch ein ganz toller Beruf, eine ganz tolle Zeit, möchte ich auch sagen, möchte ich nicht missen. Und dann in dieser Zeit habe ich irgendwann gedacht, Mensch, auch so ein Kind, ne, kriege ich auch noch hin. Dann bin ich Mutter geworden, Mutter meines ersten Sohnes. Dann, als ich aus der Elternzeit zurückkam, wurde unsere Redaktion komplett aufgelöst, weil die Sendung einfach, es gab die Sendung nicht mehr. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, habe frei gearbeitet für Talkshows wie Markus Lanz, Reinhold Beckmann, was denn noch, NDR, das, alles Mögliche. Und habe aber auch irgendwann gedacht, ich wollte schon immer schreiben und Bücher waren immer mein Leben. Und dann habe ich angefangen, mein allererstes Buch geschrieben, ein Tabubruch, und zwar das Thema Menstruation habe ich mir aufgegriffen, weil ich dachte, gibt es eigentlich irgendein Thema, worüber noch nie ein Buch geschrieben wurde? Und das war das Thema Menstruation, weil das einfach für alle Menschen damals 2017 noch so ein Tabuthema war. Und genau deswegen habe ich auch diesen Buchvertrag bekommen, weil es sowas noch nicht gab. Musste ein bisschen auch für kämpfen, aber ich habe es geschafft und es hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Und seitdem habe ich dann auch angefangen, für Zeitungen, Zeitschriften bzw. online zu schreiben. Ich schreibe sehr viel für Spiegel online, gelegentlich für Zeit online und auch für verschiedene Frauen, Zeitungen, Zeitschriften und das ist so grob mein Leben, ja. Und das mache ich bis heute und dann habe ich noch eine Tochter bekommen, da war ich aber schon selbstständig und jetzt inzwischen möchte ich mal sagen, meine Kinder sind 8 und 12, habe ich mir mein Leben ganz so gut zurechtgebastelt, dass ich auch jeden Tag dankbar bin für das, was ich mache. Ich fand es mit deiner Dankbarkeit am Anfang so schön, weil ich gerade jetzt so eine Phase habe, dass ich denke, boah, wie geil ist das, dass ich so Themen bearbeiten kann, die mich interessieren, Menschen interviewen kann, die ich spannend finde. Und da bin ich gerade von großer Dankbarkeit erfüllt. Aber das war eben nicht immer so in den ersten Jahren mit Kindern. Und das ist auch unser Thema.
So ist das. Genau. Ich habe ja gesagt, ich fühlte mich sehr von deinem Buch abgeholt und ich habe auch schon ein, zwei Feministinnenbücher gelesen oder über Frauenthemen und besonders bei dir war das für mich, also es ist ja klar, je nach Lebensphase, je nach Lebenssituation und Alter vielleicht, das spielt da rein, immer so eine Sache und bei dir fühlte ich mich besonders abgeholt, weil ich auch Mutter bin, vielleicht, also bist ein paar Jahre älter, nicht erwähnenswert älter, aber ungefähr so die gleichen Generationen und tatsächlich ist es, da gibt es unheimlich viele Parallelen. parallel, ne? Auch wenn wir jetzt unterschiedliche Jobs haben und so weiter. Und ich wollte jetzt auf dein Buch zurück. Danke für deine Vorstellung erstmal und auf jeden Fall ein sehr bemerkenswerter Lebenslauf. Das sollte man ja hier auch anerkennen, von Frau zu Frau.
So. Ja.
Ich weiß, das muss man nicht einer Feministin sagen, aber ich mache das jetzt einfach trotzdem.
Ja, wir sollten uns alle viel mehr feiern.
So, genau. Ne? Also bei uns selbst sollte das auch anfangen. Ne?
Genau. Ja,
ich habe mir jetzt einfach gedacht, ich lese mal 2-3 Passagen vor während unseres Gesprächs, dein Buch, damit die Leute so ein bisschen dein Schreibstil verstehen. Das, was mir besonders gut gefällt an deinem Schreibstil, ist einfach dein Humor und Selbstironie. Ne? Also du nimmst dich auch ein bisschen selbst auf die Schippe und das ist total lustig, ne? Weil man ja immer wieder, also gerade auf der Rückseite des Buches gibt es ja schon so ein paar Beispiele, wie du versuchst, ja, in deinem Alltag Feministin zu sein und immer wieder leider scheitern musst. Und genau, ich fange jetzt mal an. Erstmal, du hattest uns gerade mitgenommen nach Ostfriesland, da bist du aufgewachsen, deine Familie, und da gibt es eine kleine coole Story aus deiner Familienzeit, die lag in der Vergangenheit, die lese ich ganz kurz mal vor. So, also Familie bei Oma, so wie ich das verstanden habe, irgendeine Familienfeier.
Ja.
Unzählige Tanten und Onkel, Cousins und Cousinen sitzen im Wohnzimmer meiner Oma und es gibt ununterbrochen etwas zu essen. Mittags riesige Fleischplatten, dazu Rotkohl und Kartoffeln, danach Tee und eine Kuchenauswahl, die jeden Konditormeister demütig stimmen würde. In Klammern, schließlich brachte jede Frau, selbstverständlich, eine mehrstöckige selbstgebackene Torte mit. Klammer zu. Direkt im Anschluss gab es Knabbereien und den ersten Alkohol, damit bis zum Abendbrot nur kein kleiner Hunger entstand. Zum krönenden Abschluss bergweise Schnittchen, die mit der Rechtfertigung, wir müssen doch die Landwirtschaft unterstützen, mehr als großzügig belegt worden waren. Für die Zubereitung und das Auf- und Abtragen all dieser Speisen samt Geschirr waren ausschließlich die Frauen zuständig. Sie saßen eigentlich kaum, sondern wuselten ununterbrochen hin und her. Nur zum Essen ließen sie sich kurz nieder, um direkt danach wieder aufzuspringen, die nächste Runde vorzubereiten, Getränke zu holen oder Gläser abzuwaschen. Und was taten die Männer in dieser Zeit? Sie saßen, schreibst du, und saßen und redeten und saßen. Gelegentlich standen sie auf, um zur Toilette zu gehen. So, Punkt. Ich meine, natürlich folgt da jetzt noch viel mehr. Aber auch das ist tatsächlich ein Ausschnitt aus meiner eigentlichen Lebensgeschichte. Und deshalb fand ich die jetzt erwähnenswert. Ne? Ich habe die in unserem Vorgespräch, glaube ich, nicht erzählt. Also wir sind zu Hause gar nicht so aufgewachsen. Also ich finde, ich habe eine ziemliche Gleichberechtigung bei uns in der Familie erfahren zwischen Vater und Mutter. Sobald aber ein zweiter, dritter, vierter Mann dazukommt mit seiner dritten, vierten Frau, kommt diese Aufteilung. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, auch dass es in meiner Familie passiert. Lass uns mal kurz darüber reden. Was ist da los?
Das frage ich mich auch. Und ich entdecke das in Ansätzen bis heute mit aufgeklärten, eigentlich vermeintlich gleichberechtigten Paaren, wie auch immer. Die Frauen sind dann doch diejenigen, die nochmal schnell die Salatschüssel abspülen, irgendwie noch in der Küche oder nochmal schnell was abdenken. Es steckt immer noch drin. Und bei uns in Ostfriesland war es auch absolut so, dass Männer einfach nicht für Küche und Essen und Trinken und so weiter zuständig waren. Das waren halt die während der Woche schwer gearbeitet haben. War ja sicherlich auch so. Die Frauen haben allerdings auch ununterbrochen gearbeitet, nur dass sie dafür meist kein Geld bekommen haben. Und am Wochenende ließen sich dann die Herren der Schöpfung nieder und die Frauen, die machten wirklich ununterbrochen. Und ich beschreibe in dem Buch auch eine Szene, wo eine meiner Tanten meinem Onkel, ihrem Mann Tee einschenken will und sie muss sich wirklich rüberbeugen mit diesen riesigen Tischen, kommt überhaupt nicht an seine Teetasse ran und er sitzt so zurückgelehnt und sieht sich das an und gibt sich nicht mal die Mühe, ihr die Teetasse auch nur in die Richtung zu schieben, sodass sie sich also wirklich ganz da anstrengen muss. Und das war so ein Schlüsselmoment bei mir, weil ich gesehen habe, okay, es gibt hier irgendwie zwei Klassen Menschen und die eine ist der anderen untertan und muss dienen. Und das hat mich wahnsinnig wütend gemacht. Und es gab auch einen anderen Moment, da war eine Cousine meines Vaters, also etwas entferntere Verwandtschaft, auch mal bei einem dieser Treffen, die es also ununterbrochen gab in meiner Erinnerung, diese Fressgelage und Saufgelage. Ja, lustig war, aber gut, wenn man auf der richtigen Seite saß. Und da sagte diese Cousine dann zu ihrem Mann, also die war Lehrerin und der Mann war dann auch ein bisschen anders sozialisiert und er fing einfach an, so Teetassen zusammenzuräumen, wie man das so macht. Und dann sagte sie zu ihm, nee, lass mal stehen, Männer arbeiten hier nicht. Und das war so ein Satz, meine Schwester und ich sind vor Lachen zusammengebrochen. Und natürlich haben wir uns zu Hause auch über solche Sachen lustig gemacht und wussten auch, dass es falsch ist und trotzdem bleibt es natürlich hängen. Und wenn du das dein Leben lang so siehst, dann dann steckt das irgendwo automatisch auch mit drin. Und was mich halt auch beschäftigt, dass ich jetzt auch hier zu Hause, wenn Besuch kommt, dass ich dann doch schneller mal checke, so wie sieht eigentlich das Klo aus oder das Waschbecken im Gästeklo oder wie auch immer, ist das vorzeigbar oder muss ich mich schämen, wenn der Besuch dahin geht? Denn ich schäme mich, wenn der Besuch dahin geht und da sind noch irgendwelche Spuren, die die Kinder vielleicht nicht weggemacht haben oder so. Und mein Mann denkt darüber gar nicht nach. Und das, warum ist das so? Ja, wurde mir das beigebracht? Nicht zwingend, aber es fällt immer noch auf die Frauen zurück. Wenn irgendwas im Haushalt nicht richtig ist, im Haus irgendwie dreckig, schmuddelig, wie auch immer, dann würde doch kaum jemand sagen, oh, er müsste mal wieder putzen, der Mann. Oder, oh, sie müssten wohl mal wieder auf den Putzplan gucken, wer dran war. Sondern man würde mal denken, boah, die hat es auch nicht so im Griff. So, irgendwie steckt das immer noch so drin, zumindest in unserer Generation. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass das jetzt in der jüngeren Generation besser ist. Aber ich fürchte, da hängt noch immer so viel Sozialisierung drin und damit machen wir uns natürlich auch das Leben schwer.
Mhm. Ich höre, wenn ich dir jetzt selber zuhöre, das können ja auch alles meine Geschichten sein, aber trotzdem beim Zuhören, das ist einfacher, höre ich da zwei Dinge raus. Ich weiß nicht, ob du mir recht gibst da. Zwei Dinge höre ich raus, wenn wir uns diese Gedanken machen als Frau. Ne? Gäste kommen und wir machen uns über, ach Gott, was liegt unter der Couch, auf der Couch und so weiter.
Ja,
und wie viele Torten müssen gebacken werden, welche Salate, wie sieht der Tisch toller aus und doller und ach, voller, ach Gott. So, und zwei Dinge höre ich da raus, wenn ich dir so zuhöre. Das erste ist so dieser Anspruch an uns selbst. Also wie perfekt muss das hier alles sein? Nicht gegenüber dem anderen, sondern uns selbst gegenüber. Mhm. Oder vorzeigbar muss unser Klo sein? Und das zweite ist, was denkt der andere oder die andere über uns, wenn sie dann wieder unser Haus verlässt oder wie auch immer wir auch das. Zwei Dinge, oder? Also auch Prägung oder wo kommt das her? Oder ist das in unserer Gesellschaft einfach?
Ja, es ist beides sicherlich. Also natürlich, also es ist völlig falsch, immer darüber nachzudenken, was andere über einen denken. Trotzdem ist es so drin und das haben Frauen einfach mehr mitbekommen, dass sie zuständig sind so fürs Schöne, fürs Kümmern, für das Haus. Und dadurch, dass dann auch mehr Frauen die Kinder haben, wo das Chaos dadurch automatisch größer wird, dass Frauen da häufiger in Teilzeit gehen, das glaube ich, 71% mit Kinder unter 6 Jahren, die Teilzeit machen und bei Männern sind es irgendwie nur 6%. Das ist natürlich ein gravierender Unterschied. Dadurch denkt man ja so mit, okay, ich arbeite weniger auf der Arbeit, dann kann ich ja zu Hause mehr machen. Ja, das mag irgendwie zeitlich stimmen, aber trotzdem kann es ja nicht sein, dass eine Person diese gesamte Zuständigkeit hat zu Hause, dafür aber keinen Cent bekommt, weil Care-Arbeit wird ja nun mal nicht bezahlt. Das ist ja etwas, was wir dann sozusagen freiwillig als Hobby, wie auch immer, tun. Gleichzeitig ist es absolut notwendig. Also natürlich müssen wir ja irgendwie eine gewisse Grundordnung in unserem Haus haben, damit überhaupt die Kinder morgens die Brotdose wiederfinden. So, es ist ja nicht so, dass wir einfach alles dem überlassen können, sagen, Care-Arbeit brauchen wir nicht. Wir brauchen sie ja. Das ist ja der Schmierstoff, der die Gesellschaft zusammenhält. Ich glaube, das hat mal Stukowski mal gesagt, ohne diese Care-Arbeit ist ja unsere ganze Welt bricht ja zusammen. Und trotzdem machen Frauen sie seit Urzeiten unentgeltlich und wie selbstverständlich, erwarten auch noch nicht mal Dank dafür. Und umgekehrt, wenn Männer mal so Kleinigkeiten machen, ich habe mich dann auch ertappt, das beschreibe ich im Buch, mein Mann nimmt irgendwie den Müll mit und ich sage noch Danke. Wieso sage ich denn Danke? Es ist ja auch sein Müll, es ist mein Müll, es ist der Müll der Kinder, es ist der Familienmüll. Es ist ja nicht, ich muss ja nicht, weder habe ich Lust, Aufgaben zu erteilen und zu sagen, so er hilft mir jetzt, oh, er hilft ja so toll. Das ist ja auch ein Satz, der kriegt mir schon wieder aus.
Stimmt, wollte ich gerade auch darauf hinaus.
Ganz, ganz oft.
Das Verb helfen. Helfen, da kriege ich auch ein paar.
Genau. Ja, aber das assoziiert ja, dass wir zuständig sind und der andere hilft eben nur. Aber so ist es ja nicht. Das ist ja auch sein Haushalt. Und er könnte seine Arbeit ja nicht so machen und auch letztlich Kinder haben, wenn da nicht noch jemand wäre, der da noch einen ganzen Rattenschwanz an Aufgaben miterledigt, die oft ja gar nicht sichtbar sind. Stichwort Mental Load ist ja auch so ein Wahnsinnsthema, was in Mütterköpfen ununterbrochen so runterrattert, was für Zettel man wieder irgendwo unterschreiben muss und was für Kuchen da wieder mitgebracht werden müssen und so weiter und ein Geschenk besorgen für irgendeinen Geburtstag von irgendjemandem und wer fährt wen dahin und so. Das rattert ja ununterbrochen in uns, muss ich glaube ich nicht erklären. Und das rattert bei Männern nicht so. Die sind auch viel seltener in diesen WhatsApp-Gruppen der ganzen Schüler und so. Und das ist einfach eine wahnsinnige zusätzliche Belastung.
Ich habe eine Cousine, wir sind sehr gut verwandt miteinander. Wir haben auch eine große Familie und die hat mir genau diese Geschichte erzählt vor kurzem, dass die nach einem Streit, ne, weil der Mann immer, du hängst nur am Handy, hast keine Zeit für mich nicht, für die Kinder nicht. Und dann hat die gesagt, okay, ich hänge nur am Handy, dann wirst du jetzt in alle WhatsApp-Gruppen der ganzen Geschichten eingeladen, Hobbys und so weiter. Und dann sagte die erste Reaktion der Frauen in diesen gleichen WhatsApp-Gruppen war, Ist bei euch irgendwas
passiert worden?
Ist bei euch irgendwas verlassen? Ja, da siehst du aber auch, also auf jeden Fall gesellschaftlich.
Und ne?
Also,
da, diese Disziplin, da erwünsche ich mir aber auch manchmal etwas mehr Disziplin in diesen WhatsApp-Gruppen. Weil irgendwie, wenn jemand schreibt, ist das Kunstbuch, irgendwie hat jemand Jonas Kunstbuch mitgenommen, dann müssen jetzt nicht 27 Leute schreiben, wo es nicht ist. Also weißt du, was ich meine? Oh, da denke ich auch mal, Leute, könnt ihr einfach nur nichts sagen, wenn es nicht wichtig ist. Also es macht mich auch irre. Da sind Männer ja manchmal etwas kürzer angebunden. Das ist ein Grund mehr, nur noch Männer WhatsApp-Gruppen, nur noch Väter.
Ja, tatsächlich, das ist wieder ein anderes Thema. Wir haben so eine Sport-WhatsApp-Gruppe, wir spielen Volleyball hobbymäßig mit meinem Mann und ein Mann ist der Trainer und er sagt dann bitte, wenn ich frage, wer kommt, dann bitte nicht schreiben, wer nicht kommt. Einfach
genau. Nur,
ja.
Ja. Und gleichzeitig denke ich jetzt wieder, ich bin eine schlechte Feministin, weil ich gerade in diesem Moment über Frauen lästere. Weißt du, das will ich ja gar nicht. Das ist genau der Punkt, den ich meine, wenn ich mich dann da in dem Moment drüber erhebe und dann da so schlecht rede. Das finde ich wieder ganz doof von mir.
Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst, aber wir wollten doch Selbstironie. Das ist doch gut.
Ja,
also ich hoffe, dass andere Frauen uns verstehen, weil die das Gleiche machen einfach. Wir müssen es glauben. Also ich glaube, teilweise müssen wir uns selbst, also ich meine jetzt nicht andere, aber einen selbst nicht so ernst nehmen und vielleicht alles ein bisschen mit mehr Lockerheit und wenig.
Ja. Und mehr Distanz. Also wenn ich mir heute mit Distanz angucke, wie ich um mein erstes Kind rumgehühnert bin in den ersten Wochen, Monaten, das war natürlich jetzt auch nicht normal. Ne?
Da bin ich gehühnert ist ein schöner Wort.
Ja.
Also ich hühner immer noch rum. Ja. Ich habe ein Kind. Ich hühner immer noch rum.
Aber ja, beim zweiten war es dann schon wieder ganz anders. Und natürlich mit der Zeit, man wächst ja auch in alles rein. Aber das hat ja mir auch alles keiner gesagt, wie das ist mit einem Kind und einem Baby. Und immer dieses Ding so von nach dem Motto, Mütter wissen das, wie das funktioniert und läuft. Ich wusste nichts. Ich wusste nicht, wie man wickelt. Ich hatte überhaupt von nichts eine Ahnung. Das musste ich mir auch alles aneignen. Und nur weil Mütter es sich aneignen, weil sie mehr Zeit mit dem Säugling verbringen, heißt es noch lange nicht, dass sie die besseren ErzieherInnen sind.
Ganz genau. Ja. Also das ist wieder ein neues Thema. Ne? Also wir werden schlecht vorbereitet. Auf die Geburt werden wir 9 Monate vorbereitet, aber auf das Kind gar nicht. Null. Also so genau das Gleiche kann ich auch erzählen. Das ist wieder ein abendfüllendes Thema.
Ja.
Bevor wir dieses Thema verlassen, würde ich gerne schon wieder was vorlesen.
Ja, passt. Bitte.
Ja, pass auf.
Pass auf, ich habe es noch nie gehört.
Seite 111. Aufpassen, genau. So. Ich denke an die letzte Vorweihnachtszeit zurück und erinnere mich, dass diese angeblich besinnliche Zeit lediglich der absurde Höhepunkt der Familienorganisation ist. Die vermeintlich schönste Zeit des Jahres bringt Mütter komplett an ihre Grenzen. Die Kinder erwarten einen Adventskalender und wer es nicht geschafft hat, auf die gekaufte Schokoladenvariante für 99 Cent umzusteigen, bevor das kindliche Erinnerungsvermögen einsetzt, das ist nämlich bei mir gerade der Fall, der wird 3 irgendwann genau so. So, ich mir Gedanken mache, wann ich das anders mache, verbringt mehrere Tage, um passende Kleinteile aufzuspüren und einzeln zu verpacken. Ein Adventskranz muss her, selbstgemacht oder gekauft, stellt natürlich die Frage. Die Geschenkanfragen von Omas und Opas trudeln direkt auf dem mütterlichen Handy natürlich ein. Und im Hintergrund lauert die schwierige Frage, welche Weihnachtsfeiertag bei wem verbracht wird und was essen wir dann, in Klammern Einkaufsliste, Ausrufezeichen. Und zwischendurch kündigt sich der Nikolaus an, leider nur in der Theorie. In der Praxis ist es die Mutter, die den Stiefel befüllt, während ein alter weißer Mann den Ruhm dafür einheimst. Schon beim Gedanken an die nächste Vorweihnachtszeit kriege ich Herzrasen und zwar nicht aus Vorfreude.
Ja, ich hatte mal für Spiegel online den Text Advent, die Mutter rennt geschrieben. Der ist damals ziemlich viral gegangen und viele Mütter haben sich wiedererkannt. Das war jetzt auch ein Auszug daraus, mehr oder weniger, den ich im Buch verwenden durfte. Ja, es ist einfach, diese Weihnachtszeit macht einen komplett fertig. Und das ist so traurig und da stecken ja wieder diese ganzen Ansprüche hinter, was wir gerade schon besprochen haben, dass man natürlich möchte, dass es Bullabü-mäßig aussieht mit dem perfekten Baum und dem selbstgeklöppelten Adventskranz und dem Adventskalender mit pädagogisch wertvollem Inhalt 24 Mal und nicht zu viel Zucker und so weiter und so fort. Oh, es macht mich alles wahnsinnig. Und inzwischen habe ich da extrem losgelassen. Also Aldi hat sehr schöne Adventskränze für 4,99 € oder inzwischen vielleicht 5,99 €. Die haben immer wunderbar, das war immer perfekt und ich kaufe auch Fertigkuchen und sonst was, aber trotzdem ist es ein Irrsinn, weil auch der Rest der Arbeit reicht immer noch, die ganzen Geschenke und wie gesagt, Omas und Opas wollen wissen und dann überlegt man, es bleibt ja irgendwie alles bei den Müttern die meiste Zeit.
Ja. Ja, ja. Klasse fand ich auf den letzten Satz, dass die, dass den Ruhm sich oder die Lorbeeren sich wieder ein alter weißer Mann abholen. Das kann man ja auf viele Situationen also übertragen. Sei es der Gott, sei es Nikolaus, sei es der Weihnachtsmann, was auch immer. Oder auch im echten Leben sind es die weißen alten Männer.
Ja, die Osterhäsin oder der Osterhase.
Ja. Genau, genau. Wenn, ja, einfach nur mal ganz kurz darauf zu sprechen zu kommen, auch vielleicht im Beruf, auch in deiner Vergangenheit oder Gegenwart. Das beschreibst du ja auch in deinem Buch. Es ist einem bewusst oder einer Frau auch bewusst, aber trotzdem finden wir ja die alten weißen Männer teilweise auch toll, ne? Oder gucken da hinterher oder schauen hoch oder lassen uns von denen auch zum Essen einladen, hast du geschrieben.
Ja, genau. Das war auch einer meiner Sätze, dass ich aufs Patriarchat schimpfe, aber mich auch gerne irgendwie von alten weißen Männern zum Essen einlade und dann so das Köpfchen neige, wenn sie mir die Welt erklären. Also das erkenne ich auch immer noch, dass ich so sozialisiert wurde, dass ich von Männern so stark geprägt wurde, also keine Ahnung, die ganzen Ärzte bei uns auf dem Dorf waren Männer, die ganzen Lehrer, also ab der 5. Klasse waren so die in Anführungszeichen wichtigen Fächer, waren das dann alles Männer. Natürlich hat man im Kabarett, also im politischen Kabarett, in der Politik, überall waren Männer und das prägt einen natürlich. Und als ich angefangen habe zu studieren, Germanistik zu studieren, und dann gibt es so Literaturlisten, da stehen dann, was weiß ich, 20 Titel von Männern und unten noch zwei von irgendwelchen Frauen drauf, da muss ich mich selber schon fast ertappen bei so Gedanken. Ich denke, ach ja, muss ich die jetzt von den Frauen auch noch lesen? Reicht es nicht, wenn ich die ersten 5 wichtigen Männer dazu lese? So, das geht natürlich nicht. Das oder auch in der ganzen Schule gibt es ja auch so spannende Untersuchungen darüber, dass du Abitur machen kannst in Deutschland, ohne wirklich ein Buch einer Frau gelesen zu haben in der Schule, weil es einfach nur männliche Literatur ist von vorne bis hin. Da kann man sagen, ja, die haben halt mehr geschrieben, weil sie mehr die Gelegenheit hatten, die Chance hatten und Frauen ja Hunderte unterdrückt wurden, ja Tausende. Aber trotzdem gibt es ja tolle Literatur von Frauen inzwischen. Eine Freundin von mir ist Deutschlehrerin, die hat mir erzählt, im Gymnasium gab es die Empfehlung, dass sie doch bitte Bücher auswählen als Lektüre mit männlichen Protagonisten, weil die Jungs sich sonst da nicht reindenken können. Die Mädchen können sich da reindenken, wenn ein junge Protagonist oder ein Mann ein Protagonist ist, das wird von ihnen verlangt, erwartet, so war es schon immer. Umgekehrt, wenn da eine Frau als Hauptfigur ist in dem Buch, dann schalten die Jungs eh gleich ab und die verliert man ja eh so schnell beim Lesen, also bitte lieber männliche Protagonisten. Da kriege ich natürlich schon wieder einen Anfall.
Ist dieses Beispiel aktuell oder aus den 60er-Jahren?
Ja, relativ, ja, nee, das hat sie mir jetzt kurz bevor ich mein Buch angefangen habe zu schreiben.
Das ist ja der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, das habe ich ja noch nie gehört. Aber ja. Wenn man sich an die Bücher zurück erinnert, so in der Schulzeit, im Abi, kann ich das bestätigen? Mhm.
Ja. Und auch eben vorher. Aber dabei gibt es, man kann ja auch lesen, was weiß ich, als Hitler das rosa Kaninchen stahl und so. Das kann man ja auch lesen mit einer weiblichen Hauptfigur. Aber ja, trotzdem werden ununterbrochen Bücher von Männern über Jungs, über Männer geschrieben. Die männliche Sichtweise, der männliche Blick ist halt immer noch das Beherrschende und das wird auch immer noch die junge Generation prägen. Mhm. Auch wenn vieles besser geworden ist. Aber ich versuche auch meine Kinder ganz stark zu sensibilisieren, was auch Klamottenwahl und so weiter angeht. Meine Tochter erzählte mir jetzt, dass an ihrer Schule ein Junge ist, der gerne Kleider trägt und das auch tut. Und offensichtlich ist es auch okay. Es war für sie schon was Besonderes, obwohl sie selbst nur Jungsklamotten, in Anführungszeichen Jungsklamotten trägt. Und umgekehrt ist es aber ja doch wieder was anderes, wenn ein Junge ein Kleid anhat. Und diese Aufteilung in Jungsklamotten, Mädchenklamotten, das ist ja so ein großer Quatsch. Und das nervt mich so wahnsinnig. Und das versuche ich meinen Kindern auch immer wieder zu erklären. Sie wissen inzwischen auch, aber trotzdem müssen sie sich natürlich in der Kita oder in der Schule müssen sich immer wieder anhören, oh, das sind ja Mädchenschuhe, wenn die Schuhe halt nicht braun oder schwarz oder blau sind. Es ist so ein wahnsinnig nerviges Thema.
Es ist wieder ein neues Thema. Also
alleine
diese Überschrift beinhaltet ja unheimlich viele Themen. Und wenn wir nur uns über Kinder unterhalten oder Erziehung oder Prägung oder Farben oder Spielzeuge oder Sendungen, das hast du ja auch in deinem Buch beschrieben, ne? Sendung, Zeichentrickfilme, du führst ja auf, wie viele männliche Hauptrollen es gibt in irgendwelchen, auch wirklich Kleinkind-Sendungen, ne? Also Paw Patrol, alles, was momentan heute so geguckt wird, das ist ja immer nur irgendwie eine weibliche Nebenrolle oder eine weibliche Hauptrolle und dann parallel fünf männliche und so weiter.
Genau, und die männlichen dürfen halt verschiedene Charaktereigenschaften. Da ist der Kluge und da ist der Dicke und der Witzige und keine Ahnung, und dann ist da das Mädchen. Punkt. Welche Eigenschaften die hat, ja, ist jetzt auch egal. Hauptsache, sie ist schön, hat lange Wimpern und blonde Haare und das Pinkfarben sind, hat eine Taille, mit der sich kein normaler Mensch aufrechthalten könnte. Ja, darum geht es halt. Und das sehen unsere Kinder ja auch unbewusst, nehmen sie das ja auch alles wahr. Und da ist noch sehr viel Luft nach oben, möchte ich sagen. Maria Furtwängler hat da verschiedene Studien auch zu initiiert, die alle sehr lesenswert sind. Also da muss noch ganz viel passieren.
Mhm. Heike, du hattest in deinem Buch geschildert, dass du an irgendeine Redaktion mal einen Brief geschrieben hast. Ich kann mich nicht mehr erinnern, um welche Sendung es ging.
Also, du meinst das mit der Maus? Nee, das war ein Spiegeltext auch. Also ich habe mal geguckt, die Sendung Frag doch mal die Maus. Das ist so eine Art Spin-off von der Sendung mit der Maus. Das ist eine große Show, moderiert von Eckart von Hirschhausen. Und da sind dann Prominente im Rateteam und Kinder dürfen mir irgendwelche Fragen stellen und irgendwelche Versuche machen. Irgendwas erleben und keine Ahnung. Und das ist eigentlich eine schöne Familienunterhaltungssendung. Also wir Erwachsenen schlafen da auch nicht komplett bei ein. Die Sendung ist viel, viel zu lang, geht irgendwie 3 Stunden. Also ich weiß nicht, wer das aushalten soll, aber wir haben sie dann immer so stückweise geguckt, das ist ja alles im Netz. Und haben die Sendung geguckt und eigentlich fand ich sie, wie gesagt, ganz gelungene Familienunterhaltung, aber irgendwann wurde ich so unruhig und wusste gar nicht, was jetzt los ist, was stimmt an dieser Sendung nicht. Und dann merkte ich irgendwann, es ging nur um männliche Kinder und also nur Jungs durften irgendwas machen, irgendwas ausprobieren, wissenschaftliche Fragen stellen, Experimente. Es gab überhaupt gar keine Mädchen. Im ganzen Expertenpanel waren auch überhaupt keine Männer. Also es war ein Sportmoderator und ein Physiker und ein, keine Ahnung, Astronaut. Ich weiß, es waren Männer, Jungs, alles voll. Und dann habe ich gesagt, das gibt's doch gar nicht. Was lernt denn jetzt meine Tochter, wenn sie diese Sendung guckt? Und ganz am Schluss gab es endlich ein Mädchen, das ist aber auf Rollschuhen getanzt in so einem ganz engen Glitzerkleid. Das war so die Mädchenrolle in dieser ganzen Sendung. Und da habe ich einen sehr bösen Spiegeltext dazu geschrieben. Und das hat doch sehr viel ausgelöst. Also erstmal ganz viel Hass, der bei mir angespült wurde von Männern, die gesagt haben, dass ich sie wohl nicht alle habe. Und das wäre ja wohl alles super und alles toll. Und wie würde ich denn darauf kommen, dass das Mädchen zu der Überzeugung bringt, dass sie weniger können als Jungs, wenn sie so eine Sendung gucken. Also sehr viel Mansplaining anschließend. Und aber es hat auch dazu geführt, also es reichte bis hin zu Mails, die ich bekam von ehemaligen Produzenten der Sendung in CC, dann irgendwie die WDR-Intendantin und so weiter damals. Also da es ging richtig gut ab in meinem E-Mail-Postfach, muss ich sagen. Ich war ganz erstaunt.
Aber auch ja, stolz oder warst du eher?
Nee, verunsichert. Also es ist nicht so, dass ich das so lässig durch die Hose wegatme, wenn ich da beschimpft werde. Das war vor allen Dingen die erste Erfahrung dieser Art. Deswegen war ich da doch so ein bisschen ja, was ist jetzt denn los? Also, weil ich auch der Meinung war, dass ich das durchaus mit Humor geschrieben habe und dass Humor doch immer hilft bei solchen Dingen, aber das ist nicht immer so. Also das Thema ist es, wenn Frauen sich zu solchen Themen äußern, da ist da Humor, glaube ich. Also da kannst du noch so viel Humor reinbringen, das wird nicht erkannt. Wie dem auch sei, was wollte ich sagen? Aber die nächste Sendung war dann ganz anders. Also dann gab es diese Show dann irgendwie 3-4 Monate später und da waren so viele Mädchen und so viele Frauen in vermeintlichen Männern berufen, dass ich gesagt habe, okay, jetzt übertreibt er auch schon wieder, aber ist in Ordnung. So. Und da habe ich gedacht, okay, es hat wirklich was bewirkt und das hat mich dann in dem Moment auch stolz gemacht, dass dann einfach mal drüber nachgedacht wurde. Ich glaube gar nicht, dass es Bösartigkeit war in dieser ersten Show. Da hat einfach niemand drüber nachgedacht. Das hat sich so ergeben. Man hat jetzt auch nicht geguckt, ob man das mal irgendwie paritätisch besetzt und dann hat man das halt so weggesendet seitdem ist ja viel passiert.
Und dann hast du auf der Couch gesessen mit deinen Kindern und hast wahrscheinlich innerlich gesagt, tschakka, tschakka.
Ja, doch, da habe ich mich schon durchaus gefreut, ja. Aber wir haben aber auch so Menschen auf WDR, wer es eben auch vom NDR vertraulich geschrieben, was da so hinter den Kulissen auch sonst an frauenfeindlichen Strukturen los ist, was da abgeht und so. Das macht mich natürlich weiterhin wütend und ich hoffe, dass ich einiges davon irgendwann mal veröffentlichen kann. Ha, Triggerwarnung. Ja.
Aber danke für deine Offenheit. Das ist ja jetzt alles eine ideale Welt. Das ist ja alles eine schwarz verborgene Kugel. Da kann ja eh
wahrscheinlich kochen auch alle nur mit Wasser.
Ja, aber da fällt mir jetzt eine ganz andere Frage ein. Warum? Also ich habe jetzt eine Frage aufgeschrieben, so von wegen es gibt. Du beschreibst ja auch, dass es weniger Hauptrollen gibt und Filme, aber nicht nur Filme, nicht nur inszenierte, sondern auch Kabarettisten. Es gibt ja weniger Frauen auf den Bühnen als Männer. Warum bist du nicht auf der Bühne?
Oh Gott, nee, das Rampensau-Gehen, das geht mir, glaube ich, völlig ab.
Nein?
Weiß nicht. Also erstmal gut, es hat mich auch noch niemand gefragt und ich bin überhaupt nicht jemand, der da alleine jetzt hochmarschieren muss. Ich gebe hier und da mal Lesungen und denke in dem Moment, ich kann das auch wohl, aber es zieht mich wirklich nicht dahin. Also ob ich jetzt lieber ein Mensch für die zweite Reihe bin, es kann durchaus sein, obwohl ich auch merke, wenn ich jetzt so zum Beispiel jetzt mit dir rede, generell Podcasts mache oder interviewt werde, also es macht mir auch großen Spaß und ich habe da auch durchaus eine Mission, obwohl sollte man eine Mission haben, weiß ich auch nicht, aber ich habe schon das Bedürfnis, Dinge weiterzugeben, die ich irgendwie erfahren habe oder die ich denke, erlebt habe und so weiter, wenn ich das Gefühl habe, es könnte anderen helfen. und sie weiterbringen. Aber ach nee, ich bin auch kein Comedian, glaube ich. Das kann ich, glaube ich, diese Fähigkeiten hätte ich nicht.
Nee. Also du kannst auf jeden Fall unheimlich witzige Bücher schreiben.
Ja,
also
schon,
vielleicht auch Texte für andere.
Ja, das kann jemand anders dir dann vorlesen.
Ganz toll, ganz genau. Und vielleicht mal zurück zum Humor. Was glaubst du, sollten wir Frauen vielleicht ein bisschen mit mehr Humor und mehr Leichtigkeit durch den Tag gehen und weniger dieses verkrampft sein?
Ja, ist natürlich so leicht gesagt. Manchmal, wenn man einfach nur wütend ist, finde ich es auch völlig okay, dass man die Wut auch rauslässt. Das machen wir Frauen ja auch viel zu wenig. Wut ist bei Frauen ja immer noch so ein Gefühl, das nicht angesagt ist. Dann sind wir einfach, dann gelten wir als hysterisch und sind dann weniger attraktiv sozusagen und werden schräg angeguckt. Und beim Mann heißt es dann, oh, der ist aber durchsetzungsfähig, ja, der weiß aber, was er will. Also natürlich finde ich, wir sollten auch viel mehr wütend sein. Und trotzdem denke ich, dass gerade bei dieser Diskussion um Gleichberechtigung, Mann, Frau und natürlich alles dazwischen, rechnen wir bitte mit, dass uns der Humor manchmal wirklich gut stehen würde. Weil ich auch nicht denke, dass das immer Böswilligkeit dahinter steckt, wenn Benachteiligung passiert. Sondern auch Männer wurden ja sozialisiert, so wie sie sozialisiert wurden. Auch mein Mann hat eine Kindheit gehabt, eine Jugend gehabt, die in den 70ern und 80ern stattgefunden hat, die jetzt auch irgendwie anders ist als das, was er heute denkt. Und auch er musste vieles lernen und lesen und erfahren und diskutieren, um heute ein anderes vielleicht Frauenbild oder Familienbild oder Vaterbild zu haben, als das, was er vorgelebt bekommen hat, oder einen tollen Vater hat, der auch immer unheimlich viel gemacht hat. Aber trotzdem, ja, wir sind ja alle, wurden da so reingeworfen und wenn wir uns immer nur angreifen und sagen, das ist böse und das darf nicht und so. Also deswegen habe ich ja bei mir angefangen zu gucken, wo stolpere ich denn gelegentlich, welche Fehler oder welche Unbedachtheiten begehe ich und nicht immer mit dem Finger auf andere zu zeigen und sagen, das ist doof und das ist schrecklich und deswegen nur noch wütend zu sein, das bringt uns nicht weiter. Wir können das nur gemeinsam schaffen. Wir haben ja alle männliche und weibliche Anteile in uns und dieses Schwarz-Weiß-Denken von, das so sind Männer, so sind Frauen und so sollten sie miteinander sein und das müssen ja alles über den Haufen werfen, das finde ich auch wieder albern. Sondern dass jeder für sich guckt, wo steht er oder sie und wie lotet man so seine männlichen, weiblichen Energien aus gemeinsam, nutzt sie für sich und ist dann ein zufriedener Mensch. Das wäre natürlich schön, aber es klingt jetzt vielleicht so schwurbelig und esoterisch, aber das finde ich ganz spannend.
Nee, es klingt nicht esoterisch. Das ist eigentlich so mein Thema.
Reden wir darüber.
Auf jeden Fall. Nee, das ist mein Thema. Weil ich denke, also jeder darf sein und das Menschsein vergessen wir sehr oft tatsächlich. In vielen Diskussionen, ob es jetzt um Mann-Frau geht, komplett.
Ja. Uns vereint ja viel mehr, als uns trennt, wenn wir uns Männer und Frauen angucken. Das ist ja... Ja, alle
also du sagst ja selber, in uns, in jedem von uns, Mann, Frau, stecken so viele weibliche, sehr viele männliche Eigenschaften. Es gibt Psychologen, die studieren das alles, gibt es eine Skala, auch über die Sexualität gibt es ja verschiedene Studien und wie auch immer, Informationen, wie man, sexuelle Orientierung gibt es nur, nicht nur hetero oder homo, da gibt es ganz viel dazwischen. Genau. Und dafür muss man einfach die Augen öffnen und auch das Herz öffnen.
Und auch gerade unsere Kinder da wirklich informieren, dass sie so früh wie möglich nicht eben in Schubladen gesteckt werden, sondern selber erkunden, wie sie sind, wer sie sind, was sie sein wollen und sozusagen auf der gesamten Skala von männlich, ganz männlich bis ganz weiblich in Anführungszeichen, also diese ganze Bandbreite sich da frei bewegen können und das wäre natürlich schön. Weil dieses männliche Prinzip, dieses Arbeitserfolgsprinzip, das habe ich viele, viele Jahre als das Bessere empfunden und habe wahnsinnig viel gearbeitet und war von Karrieregedanken und viel Geld verdienen und sowas geprägt. Und dann war ich eben auf einmal Mutter und wurde dann auf die komplett andere Seite geworfen und musste mich mit meiner Weiblichkeit erstmal wirklich auseinandersetzen und mich fragen, was ist das hier gerade? Jetzt bin ich gerade nur noch in Anführungszeichen Versorgerin, Kümmerin und mache hier alles sogenannte weibliche und war auf dem ganz anderen Pol und jetzt finde ich, momentan lote ich mich da sehr, sehr schön aus und erkenne beide Seiten an und gucke da für mich, wo stehe ich. Aber das beides so abzulehnen, ist auch Quatsch, es gehört zu Menschen dazu.
Genau, und wenn wir das jetzt von der anderen Seite betrachten, ich beobachte das an meinen Mann, Gott, ich hoffe, ich sage jetzt nicht zu viel, ich darf nicht über ihn reden, aber ich mache jetzt einfach mal. Hört ja keinen zu.
Ja, so diese, nicht weiter.
Dieses Ehrgeizgetriebene, das hatte der auch, also auch geprägt, ne? Karriere, also definiert sich über die Karriere. Ich meine, natürlich hat er mich irgendwann mal geheiratet, aber so, und dann kam das Kind. Ich beobachte jetzt schon seit, ja gut, er ist jetzt 3 Jahre auf der Welt, unser kleiner Junge, und ich beobachte in meinem Mann unheimlich, eine unheimlich heftige Veränderung in die andere Seite, weißt du, von diesem, von
ja,
diesem
schön.
Harten und bis in die Puppen arbeiten und dann so kommt er dann, versucht er früher nach Hause zu kommen, mit seinem Kind Zeit zu verbringen und ein guter Papa zu sein und das, was du im Buch auch beschreibst, auch dieser Gleichberechtigungsgedanke, und nicht mehr Feminismus, sondern Gleichberechtigungsgedanke, der schenkt ja unseren Männern auch viel, ne? Die können ja zu ihren Kindern eine bessere Beziehung aufbauen, als das, was unsere Väter mit uns hatten, zum Beispiel. Mhm.
Ne? Ja. Ja, ich habe letztens mit einem Autor gesprochen, da kommt jetzt ein Buch, das heißt, was Männer kosten, Boris von Hesen. Ich empfehle das jetzt schon. Der hat einfach mal ausgerechnet, was Männer unsere Gesellschaft kosten durch ihre komische, toxische Männlichkeit. Also 95% aller Gefängnisinsassen sind männlich. Die ganze Wirtschaftskriminalität wird von Männern begangen. Das ist die ganzen Hooligans, die ganzen Autoraser und so weiter sind hauptsächlich Männer. Die sind halt offensichtlich so abgespalten von ihren Emotionen, von ihren Gefühlen, durften so wenig in ihrem Leben auch mal schwach sein und zärtlich sein oder weniger Zärtlichkeit und Liebe bekommen und sind deswegen auch oft so neben der Spur. Ich glaube nämlich nicht, dass das nur einfach Hormone sind, sondern dass es auch ganz viel Sozialisierung ist, dass die ganz unglücklich sind. Also das macht ja dieses Denken, dieses extrem männliche Denken macht ja nicht glücklicher. Nur wenn man mehr auf dem Konto hat und sich da noch einen Porsche und noch einen Porsche hinstellt, heißt es ja noch lange nicht, dass man bei sich ist und ein gutes Leben hat, nach außen hin vielleicht. Aber das ist ja ein riesengroßer Trugschluss.
Ganz genau. Ich finde, wir sind da auf einem guten Weg. Also klar, am Anfang noch, gerade in vielen, sagen wir mal, Gesellschaften, in vielen Firmen, wenn wir jetzt über die Arbeit sprechen, wenn wir auf die Spielplätze gucken, wie du sagst, nachmittags, da ist noch viel zu tun, aber zumindest mal bewegt sich so langsam was. Und es werden solche Bücher geschrieben, ne, die man jetzt lesen kann. Übrigens Bücher und alle Studien, die du genannt hast, jetzt, ich konnte gar nicht so schnell mitschreiben, vielleicht können wir später das alles irgendwie zusammenfassen, noch in die Shownotes packen, damit wir dann auch nichts vergessen. Genau, ich würde gerne kurz auf den Feminismus zurückkommen. Wir waren jetzt schon bei Gleichberechtigung, das sieht so, das Wort, was mir jetzt eher zusagt, aber Feminismus, ne, der hat ja seine Daseinsberechtigung oder seine Berechtigung unbedingt, auf jeden Fall. Also nicht nur Berechtigung, sondern wir sprechen ja überwiegend heute darüber. Und gleichzeitig Ungleichberechtigung in unserem 21. Jahrhundert. Auch dein Zitat, die Feministinnen aus den 60er Jahren würden mich zum Frühstück verspeisen, hast du es irgendwann mal gesagt oder hast du den Namen? Ja, genau. Einfach nur mal vielleicht rückblickend für die auch zur Aufklärung, weil ich finde auch gerade die junge Generation, ich weiß nicht, ob man weiß, was da alles passiert ist. Wir müssen jetzt nicht die gesamte Geschichte aufarbeiten, aber lass uns doch mal ganz kurz ein paar Dinge zumindest mal erwähnen.
Feminismus ist halt immer noch so ein Begriff. Also ich glaube, inzwischen ist er sehr positiv, also schon ziemlich positiv konnotiert, je nachdem, in welcher Blase man natürlich unterwegs ist. Caroline Kebekus hat mal vor ein paar Jahren gesagt, Feminismus klingt immer so unrasiert und ungebumst. Das war früher, glaube ich, auch so. Inzwischen steht ja auf allen möglichen T-Shirts irgendwie, we should all be feminists. Aber dann kostet das T-Shirt vielleicht aber auch wieder 500 Euro und wird von einem magersüchtigen Model irgendwo über einen Laufsteg gebracht. Da denke ich natürlich, da beißt sich die Geschichte mit dem Feminismus wieder so ein bisschen in den Schwanz. Denn Feminismus bedeutet ja einfach nur, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind und da ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Und deswegen kann ich überhaupt nicht verstehen, wenn irgendjemand sagt, ich bin kein Feminist oder keine Feministin. Und natürlich spiele ich mit diesem Teilzeitfeminismus-Wort. Aber im Herzen würde ich mich absolut als Feministin bezeichnen. Und mir geht es einfach nur darum, dass wir alle die gleichen Rechte haben, die gleichen Chancen. Und deswegen, ja, das ist eigentlich schon alles. Und deswegen verstehe ich diesen Wind immer gar nicht, der darum gemacht wird. Aber es ist immer noch so komisch konnotiert, wird immer noch so schief angeguckt. Männer zucken immer noch zusammen bei dem Begriff und denken irgendwie, die werden gleich kastriert oder was. Ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen albern, dass das dann noch so viel Bohai gemacht wird.
Ja, man empfindet das, wie du gesagt hast, auch von Caroline Kebekus, dieser Satz oder dieser Begriff, genau. Man empfindet das als radikal. Es ist vergleichbar vielleicht momentan so mit dieser Bewegung für die Umwelt, ne? Also nicht momentan, sondern seit eigentlich jetzt 10 Jahren. Man empfindet Gruppen, bestimmte Gruppen, Aktivisten als radikal, und das ist halt klar. Und auf der anderen Seite denke ich mal, wenn die Frauen irgendwann mal auch schon im 18., 19. Jahrhundert nicht auf die Straße gegangen sind und vielleicht auch wirklich etwas radikaler dahergeredet haben und geschrien und gemacht und getan haben. So, die Frage ist, irgendwann muss man ja anfangen, radikal
zu werden. Natürlich, wir können so dankbar sein für alles, was die Frauen vor uns erkämpft haben, wie viel Mut die aufgebracht haben, wie die sich selbst in Gefahr gebracht haben. Und auch so dieser 70er-Jahre-Feminismus mit alles Schwarze und so weiter und so fort. Sie musste so laut und radikal sein. Und ich habe mir da ihr Buch Der kleine Unterschied und seine großen Folgen, ist 1975 erschienen, das Jahr, in dem ich geboren wurde. Und das hat ja wahnsinnig was ausgelöst, dieses Buch. Und sie war ja das Schreckgespenst sozusagen aller Männer damals, wenn man überhaupt nicht mehr verstehen kann, aus heutiger Sicht, finde ich. Ich habe mir dieses Buch durchgelesen. Es waren 17 Porträts, eine Art Protokolle ganz unterschiedlicher Frauen, die alles Schwarzer getroffen hat. Frauen, die, keine Ahnung, lesbische Frauen, Hausfrauen, junge Mütter, alleinerziehende Mütter, wie auch immer. Und die haben ganz, ganz offen einfach über ihr Leben, über ihre Wünsche, über ihre Sexualität gesprochen. Und das war so radikal damals, dass Frauen einfach gesagt haben, wie viel Angst sie vor ihrem Partner haben oder wie gern sie doch arbeiten würden, aber sie durften nicht. Man muss sich doch mal die Gesetzeslage von damals angucken. Viele, also bis in die 70er Jahre durften Frauen nicht arbeiten ohne Einwilligung des Mannes. Und wenn der Mann das Gefühl hatte, oh, das mit dem Haushalt kriegst du jetzt aber parallel nicht so gut geregelt, du kündigst mal lieber deinen Arbeitsvertrag wieder, dann hatte er das Recht dazu. Auch Vergewaltigung in der Ehe, das gab es gar nicht. Das war einfach das gute Recht des Mannes, dass er über seine Frau rüberrobbt, wie er gerade lustig ist.
Das ist ja noch gar nicht so lange her. Ich glaube, das ist
so lange her, genau. Das war alles, das war in den 90ern, glaube Friedrich Merz hat noch dagegen gestimmt, dass man das mal, lassen wir das, regt mich viel zu sehr auf. Aber das war eine ganz, ganz andere Zeit. Und natürlich mussten diese Frauen ganz laut sein und man muss auch manchmal, hat das auch Margarete Stokowski gesagt, ich weiß es nicht, man muss auch mal ganz extrem sozusagen überschlagen in die andere Richtung, um klar zu machen, wie viel Ungerechtigkeit da ist. Das ist vielleicht der bessere Ansatz, da laut und wütend zu sein, als jetzt zu sagen, so wie ich bin jetzt die Teilzeitfeministin und gucke mir das mit Humor an. Das bewegt sicherlich nicht so viel, wie wenn ich jetzt mich radikalisiere. Das klingt auch doof. Wenn ich so ganz extreme Meinungen sozusagen runterschreibe und richtig laut bin und in die gesamten Shitstorms dieser Welt aushalte, aber dafür eben auch viel, viel lauter bin. Das würde sicherlich Frauen auch weiterbringen. Das ist nicht so meine Art einfach.
Ganz genau. Heike, und ich wollte darauf hinaus, dass dank dieser Frauen oder dank dieser Menschen, die sich als Aktivisten, Aktivistinnen auf die Straße wagen und kämpfen, haben wir ja, also profitieren wir ja davon. Ne? Wir dürfen wählen, wir dürfen Auto fahren, wir dürfen uns kleiden, wie wir wollen, wir dürfen sprechen, wir dürfen heiraten, wie wir wollen. Ach, das, die Liste ist sehr lang. Und insofern, ja, also jeder hat uns so
sein.
Ja. Und jeder hat so seine Art und Weise. Und ich bin auch nicht der Mensch, der auf die Straße gehen würde und weiß ich nicht. Aber du hast recht.
Ich bewundere alle, die das so machen und so viel Mut haben und sich da so positionieren. Also da haben alle meine große Dankbarkeit.
Ja, absolut. Aber das, was du tust, ist ja Aufklärung. Also auf dein Weg. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass mein Podcast auch ein paar Leute hören. Dann haben wir schon wieder ein paar mehr mitgenommen. Ja, das ist super. Ja, so. Genau, das haben wir, also Feministus haben wir abgehakt, also nicht komplett, das kriegen wir so schnell nicht hin. Nein, in dem Begriff meine ich, das kriegen wir natürlich nicht. Ich wollte jetzt nochmal zurück zu deinem Buch, und zwar hattest du, also in dein Buch besteht aus verschiedenen Kapiteln, so wie viele Bücher, und deine Kapitel haben Namen und die sind alle als Fragen formuliert. Und da habe ich jetzt einfach die Idee gehabt, dass ich dir ein paar vorlese, ein paar Fragen daraus, und dann diskutieren wir mal drüber, da sprechen wir drüber. Und zwar eins der Kapitel hat mich persönlich natürlich auch sehr mitgenommen, weil es aus meinem Leben spricht. Du schreibst, kann ich Feministin sein und meinen Sohn zu einem echten Kerl erziehen wollen? Weil auch da befinde ich mich tatsächlich immer im Struggle sozusagen. Wir haben da ein paar Parallelen, was unsere Kinder angeht, haben wir ja auch schon besprochen. Ich habe einen kleinen Jungen, der ist jetzt auch kein Hauer, ne? kein super aktives Kind, sondern er ist gerne für sich allein und eher zurückhaltend und kein Haut drauf, Typ. So. Ja. Und dann mache ich mir natürlich auch als Mutter Gedanken, ja, wie machst du das denn jetzt? Wie gehst du diesen Weg, dass du den jetzt zum echten Keller ziehst?
Also, ja, um Gottes Willen. Lass ihn so sein, wie er ist. Er ist wunderbar, er ist fantastisch. Ja, also mein Sohn war also wirklich auch so der Mahatma Gandhi unter den Dreijährigen, sage ich immer. Also es war wirklich, das war nie so, dass er den Konflikt gesucht hat. Und es gab eine Situation, stand er mal wieder heulend in der Tür, weil ein bestimmter kleiner Junge, der noch irgendwie einen Kopf kleiner war als er, ihm wieder einfach aus dem Nichts, ein sehr aggressives Kind, aus dem Nichts offensichtlich, weil ich dabei auf die Nase gegeben hat. Und dann bin ich irgendwann einmal durchgedreht. Ich sage, nun wehr dich, du musst zurückhauen, du musst zeigen, wer der Stärkere ist. So ganz komische Sätze kamen da aus mir rausgepurzelt. Und mein Kleiner guckte mich etwas ratlos an und zog dann wieder ab. Und ich dachte dann hinterher, was habe ich dem da eigentlich gerade erzählt? So, ist das jetzt die toxische Männlichkeit hier in Kurzform, die ich ihm da mal eben hier an der Terrassentür vermittel, damit er auch wirklich genau so ein Kerl wird? Will ich doch gar nicht, dass er so ist. Aber da habe ich gemerkt, dass so in mir drin so eine Angst auch war, oh Gott, wenn er jetzt nicht irgendwie hier so der Oberchecker und der ganz oben auf dem Pavianhügel ist, dann wird das im Leben schwer haben. So diese Bilder, diese Muster waren in mir noch drin. Und das habe ich dann einfach auch mal hinterfragt und viel drüber geschrieben. Und natürlich soll er genau so sein, wie er ist, und auch dein Sohn genauso sein. Und da empfehle ich auch das Buch von Nils Pickert, Prinzessin Jungs. Das ist ein Journalist, dessen Sohn wahnsinnig gerne Kleider und Röcke getragen hat. Und das war in Berlin überhaupt kein Problem. Dann sind die nach Süddeutschland gezogen, in ein kleines Dorf. Und da hat der Junge immer noch weiter Kleider und Röcke getragen. Und dann ging es aber los in der Kita und so weiter. Und er wurde schief angeguckt und angefeindet. Und dann hat der Vater irgendwann gesagt, so, dann ziehen wir uns jetzt beide einen Rock an und laufen damit durch die Fußgängerzone, um mal zu zeigen, dass das auch geht. Ganz tolle Geschichte. Und da hat er eben auch viel drüber geschrieben, dass eben natürlich Jungs auch alles sein dürfen auf der gesamten Gefühlspalette, genau wie Mädchen auch. Und dass wir uns da bitte nicht in irgendwelche Richtungen denken, sagen, du und so muss der sein. Und dann ist er sozusagen ein richtiger Junge. Und umgekehrt, meine Tochter kam mal irgendwie im Kleidchen zur Kita, nachdem sie 3 Jahre nur die Klamotten ihres Bruders aufgetragen hatte. Und man hatte sie ein Kleidchen an und da sagte ein Erzieher, oh, heute bist du ein richtiges Mädchen. Da ist mir auch schon wieder die Halsschlagader geschwollen. Gesagt, war sie vorher ja kein richtiges Mädchen. Also es, und das war überhaupt nicht böse gemeint, ich weiß das auch, aber es steckt in uns allen immer noch so viel merkwürdiges Gedankengut drin und darauf möchte ich aufmerksam machen.
Absolut, absolut. Dankeschön dafür. So, die nächste Frage. Kann ich Feministin sein und gefallen wollen?
Ja.
Da geht's, ja, erzähl, was du,
ja, deine Gedanken dazu. Das frage ich mich noch immer. Natürlich steckt auch in mir dieses Ding drin, so irgendwie möchte man ja doch halbwegs passabel aussehen und rüberkommen und das Selbstwertgefühl gelegentlich ein bisschen damit aufplustern, dass man meint, beim anderen Geschlecht vielleicht doch ganz gute Karten zu haben oder so. Ich muss allerdings merken, jetzt so, wenn ich auch so langsam gehe ich auf die 50 zu und ich entspanne mich da deutlich. Das wiederum ist ganz nett, aber so mit, sagen wir, Anfang, Mitte 30, oh ja, das ist, und wenn ich mir so heute Zeitschriften angucke, wenn es irgendwie einerseits darum geht, wie toll und stark und selbstbewusst und Body Positivity und bla bla bla, wie alles sein sollen, und auf der nächsten Seite sind dann doch die Diätrezepte und die Schminktipps und was man sich alles kaufen soll. Also es ist ja so eine Ambivalenz, und auf die wollte ich einfach mal hinweisen, dass wir so tun, als wäre Body Positivity das Natürlichste und Tollste der ganzen Welt. Wäre ja schön, wenn es so ist, aber es ist gleichzeitig eine gewisse Verlogenheit dahinter, weil letztendlich man doch wieder so sozialisiert wurde oder auch einfach der Mensch an sich einfach dem anderen gefallen möchte, dass wir aus der Nummer nicht so leicht rauskommen. Einfach sagen, ich akzeptiere mich jetzt auch mit 100 Kilo mehr. Ja, weiß ich jetzt nicht. Würde mir jetzt nicht ganz so leicht fallen, wenn es so wäre, muss ich ehrlich gestehen.
Ja, aber einem Mann auch nicht.
Nee, natürlich auch nicht, aber trotzdem werden Frauen natürlich viel mehr über das Äußere beurteilt von klein auf. Die Mädchen sind dann niedlich, wenn sie die langen blonden Locken haben und das hübsche selbstgenähte Hängerchen von der Mama und so in dem tollen Stoff, und dann werden sie für ihr Äußeres gelobt. Jungs werden ja selten für ihr Äußeres gelobt, sondern dafür, dass sie schnell rennen oder toll klettern oder super puzzeln können, und genau in dem Moment geht's ja los mit der ganzen Kacke, sag ich jetzt einfach mal. Das ist einfach, dann fangen Mädchen an, sich über ihr Äußeres zu definieren. sortieren und gucken, wer sieht aber netter aus, wer sieht hübscher aus, wer hat das schön, die schönere Klamotte an, und davon, das lässt uns auch nicht mehr los. Und sobald ein Mädchen in Pubertät kommt, wird sie nochmal wieder ganz anders angeguckt, ohne selbst mit diesem sich verändernden Körper klarkommen zu können, in dem Moment gar nicht zu wissen, was passiert, und dann aber wiederum Männerblicke zu spüren, Jungsblicke, blöde Bemerkungen über die sich verändernden Körperformen. Ja, das können wir uns auch gerne alles mal abgewöhnen.
Ja, das zum Thema, genau, als wenn Frau zum Objekt wird, hast du auch drüber gesprochen, fand ich auch sehr interessant. Auch da habe ich mich wiedergefunden, weil man denkt ja nicht bewusst darüber nach, und leider bereitete mich, weiß ich, wie es bei dir war, auch keiner darauf vor. Tatsächlich, wenn ich mich jetzt wirklich sehr, sehr weit zurück erinnere, kann ich mich an bestimmte Situationen erinnern, als du zum ersten Mal wahrnimmst, dass du zum Objekt wirst. Sprich, irgendjemand dreht sich entweder noch nicht mal nach dir umdrehen, sondern beim Gespräch die woanders hingucken. Ne?
Ja, genau.
So, und dann und dann passiert was? Also du hast von dir erzählt, in unserem Vorgespräch, dass du angefangen hast, breite Klamotten zu tragen, hast dann diese Zeit so überstanden. Aber gibt es auch andere Mädchen, gerade Mädchen, die dann anfangen, daran Gefallen zu finden und vielleicht tatsächlich sich dann tailliert und kurze Röcke und wer auch immer bauchfrei anzuziehen, um die noch mehr Blicke zu erhaschen. Ne?
Ja, und damit auch spielen, klar. Und aber vielleicht in dem Moment gar nicht wirklich wissen, was sie damit auch auslösen. Wenn das so 13-, 14-Jährige machen, die dann aber schon aussehen wie 17, 18, von Sexualität einen noch nicht viel Ahnung haben, dann aber so rüberkommen, als würden sie gleich alles Mögliche mitmachen und dann natürlich auch in schwierige Situationen kommen können, ohne das abzuschätzen. Das finde ich auch wahnsinnig schwer. Also meine Tochter ist jetzt erst 8, da habe ich noch ein bisschen Zeit, aber wenn ich mir das so vorstelle, dass sie das vielleicht auch so einfach auch als Spiel, als Witz, als so sehen könnte, weil sie merkt, boah, da passiert ja wahnsinnig viel und ich habe da Leute im Griff, wenn ich mich so und so gebe, da würde ich aber ganz schön schluckend daneben stehen und ganz doll überlegen, wie gehe ich damit um, weil ich will ja auch nicht sagen, mach es nicht und du musst dich jetzt irgendwie in den Säcke verhüllen, ist ja auch Quatsch. Sie soll ja da so sich so anziehen, wie sie möchte, aber sie muss sich ja über die Konsequenzen ja auch bewusst sein, weil es ist ja nicht so, dass wir einfach mal sagen, ja, und gleichzeitig würde Lori Penny, die britische Feministin, mich ganz doll kritisieren, wenn ich sage, wenn wir uns so verhalten, dann geben wir ja Männern weiterhin das Recht, sich so sich entsprechend aufzuführen. Also wir müssen ja eigentlich bei den Männern ansetzen, dass die eben sich nicht so verhalten, dass die Frauen und Mädchen nicht so angucken, dass dieser sexualisierte Blick endlich mal aufhört. Nicht, dass wir wieder klein beigeben, uns anders anziehen, uns anders verhalten, Angst haben, nachts nicht da und da lang gehen, immer noch den Schlüssel in der Faust, wenn wir nachts an der dunklen Ecke vorbeigehen. Also dass dieses weibliche Verhalten, um zu überleben, wenn wir das mal abstellen könnten, weil wir wüssten, wir leben in einer sicheren Welt, wäre viel besser. Aber wie wir dahin kommen, das ist ein weites Feld.
Ja. Ja, genau. Einerseits ist es das, also das beschreibst du auch in deinem Buch, und das andere ist auch diese, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, ich nenne das jetzt mal moderner Feminismus, den ich auch so ein bisschen in sozialen Medien mitbekomme, dass ich will jetzt nicht sagen, hier nackter die Frau, aber dass man schon mit seinen körperlichen Äußerlichkeiten so ein bisschen spielt und das Feminismus nennt und sagt, ich ziehe mich aus und mache einfach mit und zeige meinen Körper und damit bin ich auch Feministin, weil ich einfach dazu stehe und damit mache, was ich will.
Ja, die Freiheit der Frau ist natürlich, alles zu machen, was sie will. Also ich werde letztendlich gesagt, zieh dich jetzt nicht für ein Playboy aus, weil dann bist du keine Feministin. Trotzdem würde ich selber niemals auf die Idee kommen, und natürlich könnte man Millionen mehr Instagram-Follower haben, wenn man einfach sich weniger anzieht auf diesen Fotos, dass dieses Spiel jetzt mitzuspielen, wäre jetzt persönlich nicht so meins. Aber ich möchte es auch nicht verurteilen, wenn jemand sagt, so, ich spiele mit meinem Körper und ich nutze das voll aus und verdiene dadurch wiederum in diesem vom Kapitalismus geprägten Patriarchat ganz viel Geld. Also das ist ein Zwiespalt natürlich, aber wer bin ich, dass ich das anderen verbiete?
So ist das. Wir können darüber nicht urteilen, wir können das eventuell nur also zur Sprache bringen oder zur Sprache zum Thema machen sozusagen. Ja, wir befinden uns in einem Dilemma in ganz vielen Sachen. Da sind wir uns übereingekommen in vielen Dingen. Da komme ich jetzt auch schon so fast zum Schluss unserer Folge. Und zwar, was machen wir mit diesem Dilemma, Heike?
Sich selbst beobachten, aufmerksam machen, sich auch mit einer gewissen Portion Selbstironie und ein bisschen Abstand mal betrachten, aber jetzt auch nicht allen an die Gurgel springen, die jetzt vielleicht auch eine eigene Sozialisierungsgeschichte haben. Ja, also ich weiß auch nicht, mein Buch lesen.
Ja, ganz genau.
Nein. Genau. Tja, das, was machen wir damit? Ich glaube, wenn man sich einfach mal beobachtet und hinterfragt in bestimmten Situationen, ist ganz, ganz viel gewonnen. Dass man nicht immer alles für naturgegeben hinnimmt, was einem von Eltern erzählt wurde, was man als Kind gelernt hat. Das sind letztendlich auch so Glaubenssätze, die in einem drinstecken und auch die ganze Prägung. Was sind Männer, was sind Frauen? Da einfach mal viel lockerer, entspannter drüber nachzudenken, auch in Frage zu stellen und mehr Offenheit für alles da draußen, für alle da draußen.
Für alle, für alles, genau, das Stichwort für mich, weil ich sagen wollte, wir brauchen dafür die gesamte Gesellschaft. Also nicht nur uns Frauen, dass wir im Stillen wieder darüber aufregen, dass was alles nicht passt und was nicht stimmt und dass Männer sich falsch verhalten, wenn die irgendeinem jungen Mädel auf den Hintern gucken oder woanders hingucken. Ich weiß nicht, wie ich in so einem Moment gerade bei Fremdbeobachtung sowas lösen würde. Ich meine, bei einem Kind, das wäre was anderes noch. Ich will einfach nur damit sagen, bei jedem Problem die gesamte Gesellschaft mitnehmen, weil wir das alleine nicht schaffen als Frau. Ne? Und das gilt eigentlich für alle Gruppen der Diskriminierung. So,
klar, auf jeden Fall. Ne?
Genau. Und ich hatte vor kurzem einen Podcast aufgenommen mit einem Mädel, Aktivistin, die setzt sich für Enttabuisierung von psychischen Erkrankungen zum Beispiel ein. Das fand ich ganz toll. Und ich habe sie gefragt, wann fängt denn Diskriminierung in deinem Fall jetzt an? Und dann hat sie mir gesagt, immer dann, wenn der Betroffene sich diskriminiert fühlt, dann geht's los. Also, ne, also auch da vielleicht die Männer so ein bisschen zu sensibilisieren. Auch das beschreibst du in deinem Buch, da, weil die dann auch immer, unsere Männer, das erlebe ich auch in meinem Alltag, mittlerweile sagen, was wollt ihr denn noch? Ihr habt doch alles. Ihr habt doch schon so viel und ihr seid so laut und Quoten und alles und ihr überrennt uns ja schon fast. Was habt ihr so? Und vielleicht einfach mal das Buch nicht nur lesen, sondern den Männern in die Hand drücken und
Ja, und das ist natürlich auch so, was du gerade sagst mit der Diskriminierung. Natürlich spreche ich auch als privilegierte weiße Frau, die jetzt die Chance hatte, eine sehr gute Ausbildung zu bekommen und so weiter. Das ist natürlich eine absolut privilegierte Situation, aus der ich beschreibe. Das weiß ich auch. Andererseits, zumindest dadurch habe ich die Chance, die Stimme zu erheben. Und natürlich weiß ich trotzdem nicht, wie sich jetzt eine Frau fühlt, die weniger Chancen im Leben hatte oder jetzt noch mit Migrationshinter- bzw. Vordergrund in die gleiche Welt geworfen wird. Das ist nochmal wieder, das dürfen wir alles nicht vergessen. Und ich kann dann natürlich nur für meine persönlichen Empfindungen sprechen, aber trotzdem versuchen, auch andere Standpunkte einzunehmen. Und genau das müssen dann Männer natürlich auch tun.
Genau. Lass uns einfach alle miteinander reden.
Und das immer. Das ist total hilfreich.
So, Heike, ich hätte noch ein paar sogenannte Abschluss-Speed-Dating-Fragen. Hast du noch 5 Minuten?
Ja, bitte.
Ich habe dich gar nicht vorgewarnt.
Jetzt habe ich Angst.
Da brauchst du keine Angst haben. Speed-Dating deswegen, weil du ganz kurz aus dem Bauch raus antworten sollst, darfst, wie auch immer. Wenn du heute in die Vergangenheit zurückreisen könntest, was würdest du gerne deinem 15-jährigen Ich über die Zukunft erzählen? Hättest du da einen Tipp für die kleine Heike?
Auch ich würde immer sagen, hab noch mehr Vertrauen in dich, es wird alles gut.
Schön. Wenn du in die Zukunft reisen könntest, was würdest du dein 90-jähriges Ich fragen wollen?
Fühlt sich das wirklich so schlimm an, wie ich mir das vorstelle, oder ist es vielleicht mit 90 auch ganz gut?
Wird's besser, genau. Was würdest du dir für unsere Welt an Veränderungen wünschen?
Wie wir gerade besprochen haben, dass wir einfach mehr miteinander reden und nicht irgendwie uns nur über den anderen irgendwo auf sozialen Plattformen schreiben, sondern einfach den direkten Austausch haben, weil in dem Moment löst sich ganz, ganz viel.
Ja. Dankeschön. Und die letzte Frage für heute, liebe Heike, was hilft dir, mit dem Herzen zu denken? In einem Herzenspost-Podcast braucht es immer eine Herzensfrage.
Was hilft mir, mit dem Herzen zu denken? Ja, es ist auch so eine Strategie, die Frage zu wiederholen, um in der Zeit Zeit zu gewinnen, um sie beantworten zu können. Ein Urvertrauen, dass das letztendlich... dass alles doch am Ende gut wird. Das klingt so wahnsinnig. Jetzt klingt es so nach Nina Ruge, alles wird gut. Aber momentan bin ich in so einer Phase, dass ich ganz, ganz viel Urvertrauen habe, obwohl das ungewöhnlich vielleicht ist in dieser politisch so kritischen Phase und jetzt direkt nach der Pandemie. Und trotzdem möchte ich jetzt einfach auch glauben, dass sich alles zum Guten wendet. Und ich glaube da auch weiter ganz fest dran. An irgendwas muss man ja glauben.
Und das ist ein wunderschönes Schlusswort, finde ich. Egal wie kitschig oder wie auch immer das klingt. Also das fand ich ganz, ganz toll. Liebe Heike, ich weiß nicht, wenn du jetzt noch nichts mehr hinzuzufügen hast, weiß ich nicht, frag dich jetzt nochmal.
Ich bin leer gequatscht.
Du sagst nein, genau. Also wir haben ganz viel. Du hast ja natürlich auch Talent zu sprechen. Insofern brauche ich nichts mehr zu wiederholen. Das ist ganz, ganz toll geworden. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich fühle mich sehr geehrt.
Also ich danke für deine Einladung.
Bitte, bitte, bitte. Ich hatte noch nie eine, in Anführungsstrichen, Medientussi bei mir im Podcast. Ich bin jetzt ganz, ganz stolz. Wir haben ganz, ganz viele Themen angesprochen. Natürlich nicht zu Ende bearbeitet. Das kriegen wir natürlich in einer Stunde nicht hin.
Ich hoffe, da kriegt man auch in einem Buch nicht hin. Und
vielleicht sogar in einem Leben.
Es ist alles im Fluss. Es ändert sich auch alles. Heute würde ich einige Sachen auch schon wieder anders schreiben. Man entwickelt sich ja weiter. Aber so ist es.
So ist es. Trotz alledem, das Buch ist aus meiner Sicht noch sehr, sehr aktuell für Männer, Frauen, Kinder, also Kinder, je nachdem. Und alles Gute für euch da draußen. Danke, dass ihr bis zum Schluss geblieben seid. Heike, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Vielleicht kreuzen sich unsere Wege irgendwo, irgendwann. Alles, alles Liebe und vielen Dank.
Ich habe zu danken, würde mich freuen. Tschüss. Tschüss.
Hallo, du da draußen. Herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Am Ende habe ich eine ganz besondere Bitte an dich. Wenn auch du eine spannende Geschichte zu erzählen hast, fühl dich hier und jetzt dazu eingeladen, mich anzuschreiben, mich anzurufen oder persönlich anzusprechen. Vielleicht bist du der nächste Gast in meiner nächsten Podcast-Folge. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Abo und eine positive Bewertung da und empfehle den Podcast weiter. Bis zum nächsten Mal in meinem Podcast mit dem Herzen voraus.